Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Moin, ich bin Nils und zusammen mit Fatma bringen wir über 25 Jahre Erfahrung mit und jede Menge Schabernack.
Wir haben genug von den alten weißen Männern. Hier geht es um echte Motivation, echte Geschichten und nicht um verstaubte Phrasen.
Also, schnallt euch an, lasst die Anzüge im Schrank und kommt mit uns auf die wilde Reise durch den Vertrieb.
Wir freuen uns über eine Bewertung. Für aktuelle Themen folgt uns gerne auf Instagram unter salesgossip.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes.
Moin Fatma!
Hello!
Neue Woche, neues Glück, würde ich mal sagen. Put your hands up.
Genau.
Was hat dich denn so bewegt? Ich würde jetzt mal einen anderen Einstieg wählen, habe ich gerade mal so entschieden. Sonst fragen wir uns immer, wie geht es uns? Da wir ja aber auch einen regelmäßigen Austausch gehen, habe ich mir gedacht, wir verändern mal ein bisschen was. Und dann frage ich einfach mal, was hat dich denn so bewegt?
Was hat mich bewegt die letzte Woche? Mich hat ein Post bewegt bei mir. Also ich poste ja regelmäßig auf LinkedIn. Und
echt?
Es gab einen Post.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ach, Nils, bitte.
Das war natürlich Spaß. Ich Erfolg und mit fleißiger Follower. Und Liker. Und ich lese mir das auch noch durch. Guck mal. Ich bin eigentlich der Traum-Follower auf LinkedIn.
Ich weiß ja nicht. Ja, auf jeden Fall hat mich ein Post beschäftigt, den ich am Donnerstag rausgehauen habe. Der hieß Should I stay or should I go? Da geht es darum, dass Mitarbeiter ganz oft unzufrieden sind und dann aber trotzdem bleiben und aber immer mit dem Gedanken spielen, zu gehen. Und ich habe so unglaublich viele Direktnachrichten zu diesem einen Post bekommen, wo ich gedacht habe, okay, im Verhältnis zu den Likes passt es nicht, aber es gibt wirklich, wirklich viele Leute, die dieses Thema beschäftigt.
Ja. An was ich mich erinnere, ich habe mir den Post selbstverständlich durchgelesen, ist, dass du so ein Gehirn-Emoji genommen hast. Ja, du solltest hier bleiben oder irgendwas hast du hingeschrieben. Und dann darunter war das Herz-Emoji, ne, wenn wir mit Bildern arbeiten, dafür bin ich sehr empfänglich. Und stand, wag das Abenteuer oder irgend sowas. Fand ich, war gut gemacht. Und spannend, dass du so viel Resonanz dafür bekommen hast und Glückwunsch.
Ja, also mich beschäftigt das trotzdem immer noch, weil ich mich frage, sind all diese Menschen, die mir geschrieben haben, aus meinem Netzwerk, aber auch außerhalb meines Netzwerks, empfänglich für neue Jobs? Und warum sind so viele empfänglich?
Aber ist das wirklich die Frage? Weil eigentlich war ja dein Post darauf ausgelegt, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Also na, dass ich gerade in einem Konflikt bin, dass mein Kopf sagt, ey, bleib hier, aber mein Herz oder mein Bauch oder was auch immer sagt, nee, komm, mach mal was Neues oder du hast vielleicht auch ein Angebot bekommen, probier das oder mach dich selbstständig. Also irgendwas anderes, aber nicht das, was ich jetzt die ganze Zeit mache. Ich weiß gar nicht, ob man daraus ableitet, dass die Leute so empfänglich sind oder ob das nicht eher so ist, dass sich die Leute mit sich selbst beschäftigen und eigentlich unzufrieden sind oder vielleicht auch einfach nach mehr streben.
Also der Inhalt der Direktnachrichten, die ich bekommen habe, war schon so, dass die Leute auch geschrieben haben, dass sie aktiv suchen, weil sie unzufrieden sind. Also da ging es wirklich um Jobsuche. Klar, ne, mein Post, der Inhalt meines Posts sollte eigentlich sein, du bist unzufrieden und bist in einem Konflikt. Aber die Menschen haben es ja anders interpretiert. Ich habe es natürlich auch ein bisschen offen gelassen, weil ich habe ja dann auch nicht geantwortet darauf, was ich dann am Ende gemacht habe. Obviously bin ich gegangen. Aber ich finde es halt mega spannend, dass das so viele Menschen bewegt hat.
Was glaubst du? Woher rührt das? Woher kommt das?
Ich glaube, allgemein haben wir aktuell viele Konflikte auf der Welt oder auch im Land. Und zeitgleich ist die Unzufriedenheit in der Wirtschaft sehr groß. Und sind wir ehrlich, wie viele empathische Chefs haben wir kennengelernt? Also wirklich empathische Chefs. Also ich kenne nicht viele. Und das bedeutet ja auch zeitgleich, dass man nicht gesehen und gehört wird. Und das macht ja auch unzufrieden.
Ja, also ich würde es unterschreiben in meiner Karriere. An die guten Chefs kann ich mich erinnern. Alle anderen habe ich verdrängt. So. Ist das mit einem Wechsel? Na, das ist ja auch die. Also erstmal ist es ja, sich damit auseinanderzusetzen. Ey, ich bin unzufrieden und ich denke, woanders ist es besser. Oder ich mache was anderes und das ist besser. Kann ja auch, manche gehen in die Selbstständigkeit oder weiß ich. Und dann kommt ja bei vielen auch die Ernüchterung, hey, Also ein guter Freund und Kollege hat auch mal zu mir gesagt, ey Nils, nach 2 Jahren ist es überall das Gleiche. Am Anfang denkst du, die machen es anders, ist cool, aber nach 2 Jahren ist es doch, alle kochen nur mit Wasser. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Also im Endeffekt kochen alle nur mit Wasser. Jedoch sind die Rahmenbedingungen immer anders. So, und der eine legt halt Wert darauf, Kohle bis zur Unendlichkeit zu verdienen. Und der andere sagt halt, nee, mir ist wichtig, dass das Team cool ist, mit dem ich jeden Tag arbeite und dass mein Chef oder meine Chefin, so wie du sagst, empathisch sind. Und vielleicht rührt da das Dilemma, dass die meisten schon solche Erfahrungen gemacht haben. Sie sind gewechselt, sie sind dem Herzen laut deinem Post gefolgt, sind das Abenteuer eingegangen, vielleicht auch mehrmals. Und haben dann immer wieder festgestellt, ja, puh, eigentlich ist es überall ähnlich. Nicht gleich, aber ähnlich. Wieso sollte ich jetzt, wo ich hier sozusagen im sicheren Hafen, Anführungsstriche bin, warum sollte ich das Abenteuer eingehen?
Ja, das stimmt. Aber sicherer Hafen? Fragezeichen. Ich glaube, kein Arbeitsplatz ist sicher. Also wirklich keiner. Also ein Arbeitsverhältnis einzugehen ist genauso unsicher, wie sich selbstständig zu machen. Von heute auf morgen kann dein Chef aufstehen und sagen, du gehörst nicht mehr dazu. Und dann bist du halt raus. Und ich glaube, dass ganz viele Leute mit dem Jobwechsel ein höheres Gehalt bekommen, das sie vorher nicht bekommen haben. Und dann denken, okay, wenn ich jetzt auf den Arbeitsmarkt gehe, dann werde ich dieses Geld nicht wiederbekommen, also bleibe ich wegen dem Geld. Und damit natürlich auch zeitgleich für die Sicherheit.
Liegt es? Ja, verstehe ich den Punkt. Also ich würde erstmal sagen, es ist schon ein Unterschied. Also das Risiko ist höher beim Unternehmer, auch wenn in Deutschland du einfach gekündigt wird, erstmal ohne Lohnfortzahlung rausgesetzt wird, hast du ja rechtliche Mittel. Und in Deutschland würde ich schon sagen, ist es eher ein Arbeitnehmerrechtsmarkt. Also wir haben ja jetzt auch die Erfahrung in Österreich, das ist ja komplett anders. Da ist eigentlich der Arbeitgeber in der Machtposition. In Deutschland würde ich sagen, ist es eher nach der Probezeit der Arbeitnehmer. Das, was du gerade meintest mit dem Geld, das ist natürlich auch, in Deutschland ist Arbeit ja auch der Gott. Also du kannst in Deutschland mit der Arbeit alles entschuldigen. Hey, ich kann nicht zum Familienessen kommen, ich war arbeiten. Hey, ich bin zwar krank, aber hey, ich bin zur Arbeit gegangen, darum kann ich mich nicht auskurieren. In anderen Kulturkreisen würdest du dafür ausgelacht werden, ne? Dann würden die sagen, bist bescheuert, kommst nicht zur Familienfeier wegen Arbeit, was ist denn nicht mit dir? So. Und das Thema, okay, ich bin ein bisschen abgedriftet, aber das Thema Geld ist, glaube ich, nicht so, würde ich jetzt sagen, für die meisten das Nummer 1 Credo, sondern ich würde eher sagen, die Unsicherheit. Weil du hast dir ja, egal wie lange du beim Unternehmen bist, 1 Jahr, 2, 3, na, umso länger, auch ein Standing erarbeitet. Du kennst die Sachen, du kennst den Ablauf, die Regeln. Und wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Und wenn du dein gewohntes Umfeld verlassen sollst, ist halt immer schwierig. Überleg mal, du bist jetzt 10 Jahre in dem Unternehmen und 5 Jahre überlegst du schon, hey, mein Herz sagt eigentlich hätte ich nochmal Bock auf, weiß ich, Startup oder Selbstständigkeit oder mal ins Ausland gehen, such dir irgendwas aus. Aber dein Kopf sagt, nee, guck mal, du kennst hier alles, du weißt, du kriegst hier alles, deine Frau oder dein Mann sind auch happy, Kinder, läuft doch alles. Warum sollst du jetzt ein Risiko eingehen? Was ist der Mehrwert davon?
Ich glaube, das ist eine Typfrage, wenn ich ehrlich bin. Weil alles, was du erwähnt hast, ist für mich so Gegenteil, Gegenteil. Schnell weglaufen. Also für mich ist das eher so, okay, ich folge meinem Herzen, anstatt dass ich der Sicherheit folge und dass ich auch eher Risiken eingehe als andere, wahrscheinlich auch überdurchschnittlich häufiger als andere. Aber mir erschließt sich das nicht. Ah, dass jemand wegen ein paar Euros sagt, okay, ich bin jetzt sicher, du bist nicht sicher. Wie viele Leute gehen in einen Arbeitsgerichtsprozess und können sich das eigentlich gar nicht leisten, weil sie haben, also es liegt an deinen Verbindlichkeiten, die du hast, wenn du ein Haus gekauft hast, hast zwei Autos, whatever, hast noch ein Kind. Und ein Arbeitsgerichtsprozess dauert nun mal, ne, 6 Monate, kann auch 8 Monate dauern. Und die musst du überbrücken können. Und ich glaube schon, dass das auch viel mit Geld zu tun hat, wenn ich sehr ehrlich bin. Also ich habe mich ja mit ein paar von denen unterhalten, die mir geschrieben haben, weil ich natürlich auch ein paar davon kenne. Und viele haben das Thema Geld erwähnt. Und ich kann es auch zum Teil verstehen, wenn man hohe Verbindlichkeiten hat. Aber wenn ich so unzufrieden bin, dass meine Motivation am Boden ist, dann ist Geld keine Ausrede mehr. Da bin ich ein Hardliner, was das angeht.
Ja, aber hier, ich würde sagen, in Deutschland ist der Durchschnitt anders. Oder in Deutschland werden wir ja auch anders sozialisiert. Also, seit du in der Schule wird dir gesagt, komm, lern das. Na, damit aus dir was wird. Dann studierst du, dann machst du eine Ausbildung und dann, ja, arbeite, sicheren Arbeitsplatz. Das ist ja, ich bin ja in meinem Berufsleben auch gewechselt und ich habe immer festgestellt, dass wenn ich mich mit meinen Eltern oder Freunden, die seit A in ihrem Unternehmen arbeiten, dass da auch immer erstmal so der Sicherheitsgedanke von denen durchkommt, ey, willst du das wirklich tun? Du hast doch da eine sichere Anstellung, na, weil Sicherheit ist ja in Deutschland auch ein sehr hohes Gut. Ich glaube, dass das eher so ein kulturelles Ding ist, dass wir gar nicht, dass das jetzt erst so eine Entwicklung nimmt. Also durch die Gen Z oder, na, die können wir ja nennen, wie wir sie mögen. Die wollen ja überall und wollen eigentlich das andere Extrem, komplette Freiheit, dass das ja unser Thema ist. Weil ich muss auch zugeben, wenn ich in diesen Punkt komme und den hatte ich schon ein, zwei Mal in meiner Karriere so, eigentlich hätte ich jetzt Bock auf was Neues, dann kommt der Kopf und sagt, ja, aber du hast dafür gearbeitet und ist das nicht eigentlich auch ein Zeichen von Aufgeben, dass du hier die Handtücher schmeißt und jetzt was Neues suchst? Da spielen ja ein paar Faktoren, würde ich sagen, schon rein.
Stimmt, ich kann mich an eine Diskussion dieses Jahr erinnern, weißt du noch? Da haben wir genau über dieses Thema geredet, über dieses, das ist ja ein Glaubenssatz zu sagen, okay, wenn ich jetzt gehe, das, was ich mir aufgebaut habe, irgendwie nach 10 Jahren, es muss ja nicht mal 10 Jahre sein, lass es 2 Jahre sein, dass das dann aufgeben ist. Aber es ist ja eine Entscheidung für dich, weil mein Post sagt ja ganz klar, should I stay or should I go? Was würdest du tun, wenn dein Job alles bietet, außer Zufriedenheit? Es kann ja auch, mag sein, dass du happy bist bei der Aufgabe, die du da, ne, verrichtest, aber es gibt irgendwas, was dich so unzufrieden macht, dass du eine Nachricht schreibst an jemanden wegen diesem Post.
Ja, also wenn einer eine Nachricht schreibt, dann triggert ihm das schon hart. Das muss man ja einfach sagen. Zufriedenheit, so. Ja, ich finde das ein guter Maßstab. Wann ist man in einem Unternehmen zufrieden? Und gibt es das, dass du immer zufrieden bist? Ich würde erstmal sagen, nein, weil auch in deiner Arbeitswelt gibt es Phasen, die sind mal stressiger oder da läuft es besser. Es hat ja auch noch mit persönlichen, also im Vertrieb mit persönlichen Erfolg zu tun. Ich würde sagen, du bist zufriedener, wenn deine Abschlüsse reinkommen und wenn es mal nicht so läuft, was im Vertrieb dazugehört, könnte man ein bisschen unzufriedener sein. Ich glaube, wichtig ist, warum ist man unzufrieden? Also sind das externe Rahmenbedingungen und wenn die sich ändern würde, wäre ich dann zufriedener? Oder bin ich unzufrieden wegen? Es muss ja nicht mal was Berufliches sein. Die Firma kann ja auch top sein, dein Vorgesetzter oder deine Chefin könnte top sein, dein Umfeld ist top, dein Gehalt ist top. Du hast bloß gerade im Privatleben vielleicht Stress, weil es mit dem Mann, mit der Frau nicht läuft und mit den Kindern oder du bist ein Hobby nachgegangen und das gibt's auf einmal nicht, warum? Und diese Unzufriedenheit schleppst du dann mit und assoziierst sie jetzt auf einmal auf den Job. Kann ja genauso sein. Das ist ja eigentlich Tiefenpsychologie. Warum ist jemand unzufrieden?
Ich weiß nicht, also vom Post her würde ich schon sagen, weil ich habe ja Job quasi als, ne, Aufhänger genommen und nicht im Leben unzufrieden. Und ich glaube schon, dass die Leute das nicht einfach nur übertragen auf die Arbeit, sondern dass da, keine Ahnung, schlechtes Verhältnis ist oder dass einfach jemand die Aufgabe nicht mag oder auch keine Erfolge hat im Vertrieb, ne? Das ist ja schon ein Thema, dass man, wenn man irgendwie ein Jahr keinen Abschluss gemacht hat, dass man sich damit beschäftigt, ne?
Du hast den Post so geschrieben, ja, aber jeder liest es ja anders. Das ist ja normal. Du kriegst ja, na, du schreibst den Text in der Intention, einer liest ihn mit einer anderen, weil er gerade in einer ganz anderen Gefühlslage ist. Jedoch mich würde interessieren, jetzt reden wir ja ganz theoretisch immer drumherum, was würdest du praktisch für Tipps den Leuten geben? Oder was waren deine, du hast ja den Post auch offen geschrieben, hast du gesagt. Deine Learnings, deine Empfehlung. Wie sollte man mit so einer Situation umgehen, wenn ich da drin bin?
Also ich muss sehr ehrlich sagen, also ich war ja schon in dieser Situation, hatte ich ja auch geschrieben. Und ich würde mich immer fragen, was genau macht mich unzufrieden? Und wenn ich mich das fragen würde, würde ich es auch aufschreiben. Und dann kannst du ja Bereiche aufschreiben. Ist es der oder die Vorgesetzte? Sind es die Kollegen? Passt das Unternehmen zu mir? Mag ich das Produkt nicht? Habe ich keinen Abschluss gemacht? Du kannst das ja quasi nummerieren und bewerten, um zu schauen, in welchem Bereich bin ich wirklich unzufrieden. So habe ich das damals gemacht. Habe dann den Bereich entdeckt. Man muss dazu sagen, als ich das damals hatte, war mein Energielevel schon bei null. Das heißt, ich bin schon viel zu weit gegangen. Und ich musste mich dann rausnehmen, um das überhaupt, also die Kraft aufzubringen, das dann zu analysieren. Das war unglaublich schwer und deshalb habe ich mich ja auch daran erinnert und diesen Post geschrieben, weil das ist schon ein paar Jahre her. Und ich würde jedem raten, eine Analyse zu machen und dann sich selbst zu fragen, okay, wie viel Energie nimmt es mir? Auch die Frage zu stellen, gibt es mir Energie oder nimmt es mir Energie? Und die Frage würde ich vorher stellen, weil wenn die Antwort ist, sie nimmt dir Energie, dann hör auf dein Herz und geh.
Da würde ich jetzt einhaken. Mir fehlt da noch ein Punkt, nämlich kann das Unternehmen noch was ändern? Also, wenn es zum Beispiel, wenn du beim Punkt sagst, hey, alles ist toll, außer vielleicht der Vorgesetzte, der raubt mir voll viel Energie. Kann das Unternehmen das ändern? Theoretisch ja. Wenn du einer oder eine bist, kannst du ja mit anderen noch reden, vielleicht. Ist es der Gehaltsbestandteil? Bist du so unhappy mit deinem Gehalt, warum auch immer, könnte das das Unternehmen theoretisch auch ändern. Das heißt, du könntest das offen ansprechen und sagen, ey Leute, eigentlich bin ich happy. Aber ich mache mir schon Gedanken, warum auch immer. Mein Gehalt ist jetzt nach den X Jahren, finde ich, einfach zu niedrig aus den und den Gründen, na, mit Fakten unterlegen und nicht, weil der Kollege halt mehr kriegt, obwohl er 10 Jahre mehr Berufserfahrung hat. Ich finde, die Frage sollte man auch noch stellen. Ob man, wenn man in Dialog mit seinem Unternehmen geht, mit seinem Vorgesetzten, ob man zusammen was dran ändern kann. Und wenn die Antwort nein ist, dann würde ich sagen, gehe ich deinen Weg mit und sage, okay, dann such dir was Neues, na, aus einer sicheren Position. Oder wenn das so viel Energie raubt, dass du am Ende bist, dann kündige und such dir dann was Neues. Aber den Schritt vorher würde ich noch einbauen. Oder die Frage.
Du kannst ja im Schritt vorher auch einfach wieder eine Skala erstellen. Zufriedenheit. Wie unzufrieden bin ich? Von 1 bis 10. Ist es eine 10, sage ich dir, wird auch 3 € nichts dran ändern. Ist es der Vorgesetzte? Was willst du denn dann ändern? Dein Vorgesetzte wird so kurzfristig und einfach nicht gehen. Also es gibt viele Dinge, wo man glaubt, man kann sie beeinflussen, wo Menschen glauben, sie geben die Kritik weiter und es wird sich was ändern, aber die Realität, die ich jetzt in den vielen Jahren Berufserfahrung gelernt habe und mitbekommen habe, ist nicht, dass sich was ändert. Dafür musst du empathisch sein. Weil wenn du kommst und sagst, Fatma, ich bin total unzufrieden, dann werde ich mich mit Sicherheit mit deiner Unzufriedenheit beschäftigen. Das tut aber nicht jeder. Und das macht es ja so schwer. Man glaubt ja, man hat kein offenes Ohr in dieser Firma. Weil wie viele Leute hast du gesehen, wenn sie Sicherheit wollen, haben sie ja auch Angst, Kritik zu äußern. Und Kritik ist ja auch, okay, das, was du mir an Gehalt gegeben hast, ist zu wenig. Fatma sagt, deine Schuld, du hast schlecht verhandelt. Ja? Also die meisten Leute können damit gar nicht umgehen.
Ja, ich verstehe den Punkt. Ja, wenn du auf Sicherheit aus bist, dann wirst du das Risiko nicht eingehen. Und es gibt ja auch eine Studie, die ist ja rausgekommen über Deutschland, wo drin stand, dass der Durchschnitt befördert wird und nicht die Leute, die ihren Mund aufmachen, sondern eher die, die ihre Klappe halten und halt die Spielchen mitspielen und sich bei allen anschmiegen, so. Obwohl das ja natürlich fürs Unternehmen in der Regel immer die schlechteste Entscheidung ist. Aber ja, okay, den Punkt gehe ich mit, unterschreibe ich. Eigentlich. Was heißt eigentlich, so wie du es darstellst, bleiben ja eigentlich nur zwei Alternativen für den Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, wenn er in so einer Situation ist. Deine Fragen durchgehen und wenn das Ergebnis ist, jo, dann sich was Neues suchen. Und für die Unternehmen eigentlich mehr in Führungskräfteentwicklung zu stecken oder auch in der Auswahl der Führungskräfte.
Ja, das ist definitiv ein Thema. Also Auswahl der Führungskräfte ist ein Riesenthema, da können wir direkt eine eigene Folge zu machen. Und aber die Qualität zu sagen, ich sehe, dass Nils unzufrieden ist, wir müssen jetzt dran arbeiten, weil ich möchte, dass du bleibst. Also ein echtes Interesse an deiner Person ist notwendig, um deine Unzufriedenheit wegzubekommen. Und diese Eigenschaft haben viel zu wenige Menschen, privat und geschäftlich.
Jedoch ist das nicht auch ein bisschen Selbstverantwortung, dass ich, weißt du, als Führungskraft wird dir ja immer viel abverlangt. Am besten sollst du ja die eierlegende Wollmilchsau sein, na? Sollst empathisch sein, sollst trotzdem der Teamplayer sein, sollst im richtigen Moment auch streng sein, sollst neue Ideen reinbringen, na? Am besten das Rad nochmal neu entwickeln, dass du nochmal 30% besser bist als der Wettbewerb. Ich finde auch, dass es ein bisschen Eigenverantwortung, je nach Teamgröße, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist, zur Führungskraft zu gehen und sagen, hey, ich bin unzufrieden aus den und den Gründen, lass uns mal einfach reden. Also ich finde, die Führungskraft hat die Verantwortung, so ein Umfeld zu etablieren und das auch vorzuleben, na, dass die Mitarbeiter dieses Vertrauensverhältnis haben und das machen. Jedoch kenne ich auch genügend oder habe genügend kennengelernt, die unzufrieden waren, mit denen du über nichts mehr reden konntest, die gesagt haben, Nils, hier ändert sich eh nichts, wir machen das jetzt einfach so, Dienst nach Vorschrift, so innerlich gekündigt, aber auch nicht bereit, dann was dagegen zu tun. So, wo ich mir immer frage, warum? Ey, so, wir leben im Durchschnitt, glaube ich, 75 Jahre, jetzt soll ich noch 30 Jahre mit so einer Einstellung jedes Tag dahin gehen. Na, herzlichen Glückwunsch, also.
Genau zu dem Thema habe ich ja auch einen Post gemacht. Starker Charakter gleich Störenfried. Und es ist ja der Mut, der fehlt, wenn ich ein Problem habe und das mit meinem Chef oder meiner Chefin besprechen möchte. Du brauchst ja Mut dafür, weil wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo die Menschen unbedingt Sicherheit wollen, dann ist genau diese Kritik der Punkt, der deinen Job zum Wackeln bringen kann. Warum? Weil die meisten Leute einfach denken, dass man alles persönlich nimmt. Die sind ja so in ihrem Ich-Fokus. Und es ist gar nicht so schlimm, einfach mal Dinge anzusprechen. Ist natürlich die Art und Weise ist sehr wichtig, keine Frage. Also Ich-Botschaften und höflich, das sind alles Basics. Aber ich finde, viel mehr Menschen sollten Mut haben, das zu tun. Zeitgleich gibt es aber einfach dieses Problem, wenn du fünf Sachen ansprichst, giltst du schon als Störenfried. Und das habe ich am eigenen Leib erlebt. Und ich habe das immer nur gemacht, um das Unternehmen voranzubringen, um meine Mitarbeiter voranzubringen, einfach auch um für meine Mitarbeiter zu kämpfen. Und immer war ich der Arsch der Nation. Immer. Ich habe es noch nie anders erlebt. Und das macht es halt so schwer, weil die anderen bekommen das ja mit. Ich habe schon häufig gehört, Fatma sei doch einfach leise, dann ist der Job auch sicher. Nicht mein Ding leider. Weil um voranzukommen, musst du ja Missstände, Verbesserungsvorschläge, alle offenlegen.
Ja, guter Punkt. Gerade als du das Beispiel gesagt hast, ist mir eingefallen, dass in Bewerbungsgesprächen immer gefragt wird, hey, na, ich frage die Leute ja auch immer, wie stellen sie sich dann die Zusammenarbeit mit ihrem Mitarbeiter oder ihrer Führungskraft vor? Und dass viele Führungskräfte dann, als ich jung war, gesagt haben, ja, ich wünsche mir schon, dass man eigenständig neue Ideen einbringt. So. Und als ich noch deutlich jünger war, war ich ja noch mehr voller Ideen gesprudelt. Also natürlich waren da auch 50%, na, war auch einfach nur, okay, musste mal aus dem Kopf raus, hätte auch die Klappe halten können. So, das gebe ich auch ehrlich und offen zu. Aber irgendwann, da waren ja auch immer gute dabei, kam dann auch schon, dass die Chefs an ihre Grenzen kamen und meinten, Nils, ja, eine Idee weniger tut es auch im Monat, so, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, ja, das sagen die ja nicht aus Bosheit. Also ich gehe immer davon aus, na, dass die Menschen gut sind, der Großteil, aus Bosheit, sondern vielleicht auch einfach, weil sie dann überfordert sind oder zu viele Themen haben. Und dann kommt da jemand und sagt, hey, hier passt irgendwas nicht, das müssten wir auch noch machen, damit wir noch 1, 2, 3% besser werden. Und dieser jemand sagt das aber jeden Monat mit anderen Themen, dass du auch irgendwann mal als Führungskraft in so einem Moment bist, weil noch ganz viele andere Themen da sind, dass du auch mal sagst, hey, nee, komm, jetzt reicht doch mal, ne?
Was sehr schade ist, ehrlich gesagt, weil man kann diese Themen ja sammeln. Vielleicht ist da ja was dabei, auch wenn du gerade als Führungskraft Stress hast oder überlastet bist, dass man die Themen aufnimmt, weil oft sieht man gar nicht, wie wertvoll diese Themen sind. Klar ist auch viel Bullshit dabei, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mache das ja schon ganz lange, ne? Aber lass doch die Leute innovativ denken. Die kommen schon auf den Trichter, dass das Bullshit ist. Aber was ist, wenn sie wechseln und genau dieses Thema kein Bullshit ist? Dann habe ich dieser Person signalisiert, du hast keinen Plan. Obwohl einfach die Idee am falschen Ort war. Und das ist das, was mir als Führungskraft total wehtut. Und deshalb habe ich ja immer, ne, mein Lieblingsmotto: Ich möchte die Führungskraft sein, die ich gebraucht hätte, als ich Junior war.
Würdest du auch sagen, für die Leute, um das Thema nochmal aufzugreifen, die in dieser Situation sind, auch einfach mal mit anderen Leuten zu reden? Oder anderen Leuten, vielleicht Unbeteiligten? Weil, wenn man, ich würde sagen, es gibt wenig Leute in meinem Umfeld, mit denen ich neutral über gewisse Themen reden kann, ohne dass sie sagen, hey, sei doch froh, dass du das und das hast. Andere würden sich das wünschen, weißt du, gleich in so eine Beurteilungsform kommen. Sondern, dass jeder sich eigentlich so ein Pool oder ein, zwei Leute reicht ja aufbauen sollte, wo man ganz neutral über Sachen einfach reden kann. Um in so einer Situation dort auch einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Vielleicht.
Das auf jeden Fall, ne? Also, ich finde immer, man sollte sich mit Leuten austauschen, weil manchmal ist die Unzufriedenheit, und wir beide machen das ja auch, ne? Manchmal ist die Unzufriedenheit ja auch einfach nur eine Verstimmung und keine echte Unzufriedenheit. Und dann bekommt man halt ein bisschen Feedback von außen, ne? Und ich bekomme auch immer Feedback zu allen Themen von außen. Ich habe mir nur für meine Lebensbereiche verschiedene Menschen gesucht, wo ich weiß, okay, in dem Bereich kann ich mich auf die Person verlassen oder auf dieses Feedback verlassen. Was ich auf jeden Fall vermeiden würde, ja, redet mit euren Arbeitskollegen, aber kommt nicht in den Trott, dass ihr jammert alle. Weil sonst ist es so eine Jammertruppe, die den ganzen Tag meckert, aber keine Lösung für das Problem hat. Weil sich gemeinsam gegen den Chef aufstellen, bringt halt auch nichts. Deshalb würde ich jedem raten, ja, spricht miteinander und findet Lösungen. Und ich glaube, das sollte im Vordergrund stehen. Wirklich eine Lösung für mein Problem zu finden. Und wenn die Lösung ist, ich kann mir nicht leisten zu wechseln, weil ich brauche das Geld, weil meine Hypothek, mein Auto, meine Familie, whatever. Da musst du aber das auch hinnehmen, dass es so ist, wie es ist. Und Unzufriedenheit hat Konsequenzen auf die mentale Gesundheit und auf die physische Gesundheit. Und das ist dann erst der Anfang.
Also zusammengefasst kann man sagen, wenn man persönlich und menschlich und seelisch glücklich sein will und man an diesem Punkt ist, sollte ich gehen oder nicht, Herz gegen Kopf oder so, ist ja glaube ich auch Mark Forster Lied, hilft es, sich mit Leuten zu unterhalten, die neutralen Blick drauf haben und nicht in die Wertung gehen und dass man für sich selbst einmal aufschreibt, hey, wo bin ich unzufrieden, wie sehr bin ich unzufrieden und raubt mir das echt Energie, dass ich sage, nee, komm. Und wenn diese Punkte erfüllt sind, dass man einfach mutig sein sollte und sich was Neues suchen. Und man kann es ja an Feedback dann im Exit-Gespräch auch geben und sagen, hey Leute, die und die Punkte und aus Erfahrung weiß ich, die Führungskraft wird nicht so schnell ausgewechselt oder das Gehalt, warum auch immer, oder ein anderer Punkt, ja, ich habe schlecht verhandelt, damit muss ich jetzt leben, das habe ich jetzt neu gemacht. Aber wenn ich diese Schritte einhalte, dass ich damit mir eine Chance ermögliche, zufriedener in einem neuen Job zu landen und zufriedener mein Leben zu gestalten.
Genau. Das, was ich aber noch mitgeben würde, ist, um ein bisschen Mut zu üben. Ja, kann ich, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich bewerbe mich aktiv, ich werde ja irgendwann mal was finden, würde ich anfangen, Feedback weiterzugeben. Einfach, um das zu üben. Und mit jedem unangenehmen Gespräch wird ja unsere Stretch Zone einfach ein bisschen breiter und immer ein bisschen breiter. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so unangenehm, was anzusprechen. Du musst jetzt nicht jede Woche ein Problem ansprechen, keine Frage. Aber üben solltest du es definitiv. Ich glaube, viel mehr Menschen müssen Mut üben. So bescheuert, wie sich das anhört. Also das Mutigsein üben.
Ich finde nicht, dass die Wertung gepasst hat, dass sie das bescheuert anhört. Ich finde, das ist ein guter Ratschlag, ja. Weil man kennt das ja auch im Privatleben oder im Freundeskreis, dass viele nicht den Mut haben, mal was anzusprechen, was sie stört. Man merkt es nur, wenn man ein bisschen empathisch ist. Aber dass sie dann nicht mal sagen, hey, nee, geht einfach nicht. Sorry, ich habe da keine Zeit zum Beispiel oder so. Das passt echt nicht rein. Sondern so, ja, irgendwie mache ich es schon möglich.
Ich habe auch noch ein schönes Beispiel aus dem Privatleben. Irgendwann habe ich angefangen, Urlaub zu machen, und zwar allein. Und alle haben mich für verrückt erklärt. Bist du denn bescheuert? Das ist gefährlich. Ne? Und die andere Seite hat dann gesagt, boah, du bist aber total mutig. Und ich war total irritiert. Du steigst in den Flieger, was du so oder so machst. Also ist ja jetzt nichts, ne? Wenn du viel auf Geschäftsreise warst oder sowieso im Urlaub warst, ist das ja nichts Besonderes. Und dann bist du halt an einem Ort, den du dann erkundest. Du musst nicht mitten in der Nacht unterwegs sein. Und es war für mich so irritierend, dass man das als Mut abtut. Was habe ich gemacht? Ich bin hingeflogen, bin im Hotel eingecheckt, spreche Englisch, das heißt, es ist nämlich mal schwer. Zieh mir Badesachen an und gehe planschen. Aber daran siehst du halt, was als Mut abgetan wird. Genauso wie mein Umzug nach Freiburg. Ich bin ja von Düsseldorf nach Freiburg gezogen. Ich kannte zum Zeitpunkt, als ich nach Freiburg gezogen bin, drei Menschen hier. Und alle haben gesagt, boah, du bist aber mutig. Ich bin in diesem Land geboren. Ich war total irritiert. Wie kann das sein, dass das mutig ist? Ich finde, Mut ist, für mich selbst einzustehen, für meine Interessen einzustehen. Und zwar egal, ob da 5000 Leute vor mir stehen oder drei. Das ist für mich die Definition von Mut. Einfach das durchzusetzen, was ich fühle, was ich denke, egal ob ich manchmal Panne bin oder nicht. Und das habe ich, ne? Habe ich natürlich auch. Mich im Vertrieb ja nicht überleben. Wir sind ja alle ein bisschen verrückt. Aber ich finde es halt traurig, dass das als Mut abgetan wird. Oder ich finde es halt traurig, dass das als Mut definiert wird.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Seid alle mutiger. Und wenn ihr jemanden braucht, der euch ein bisschen Mut zuredet, schreibt Fatma oder mir oder ruft uns an. Und dann nach dem Telefonat werdet ihr wie Herkules sein.
Alright, dann. Bis nächste Woche.
Das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Die besten Geschichten schreibt nun mal das Leben und die findet ihr hier bei uns auf Sales Gosse.
Bis zum nächsten Mal und denkt daran, der beste Deal ist der, bei dem alle lachen.
Schickt uns gerne Themen, die euch bewegen und beschäftigen, gerne als Sprachnachricht über Instagram unter salesgosse.de. Bis nächste Woche.